Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und heute spreche ich mit meinem Kollegen Björn Gatzer, der ist Fachberater für Pflege und Gesundheit bei der Verbraucherzentrale mit Sitz in Karlsruhe, da ist sein Büro. Und wir sprechen über die Organisation von Pflege für Angehörige im eigenen Haus. Spannendes Thema. Hallo Björn, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ein bisschen Licht in dieses komplexe Thema bringen zu dürfen und vor allem Mut zu machen. Das muss man nicht alleine schaffen.
Super. Okay, also ich meine, viele von den Hörerinnen und Hörern kennen das möglicherweise schon. Viele Angehörige berichten davon, dass sie gerade am Anfang, wenn eine Situation mit Pflegebedürftigkeit eintritt, sich ja erstmal völlig überfordert fühlen. Ne? Also ganz unerwartet wird die Mutter oder der Vater, die Partnerin, der Partner pflegebedürftig. Was ist aus deiner Sicht der allererste Schritt, wenn Pflegebedürftigkeit zu Hause im Raum steht?
Das Wichtigste zuerst ist Ruhe bewahren und klar einen Schritt nach dem anderen zu machen. Der formale erste Schritt ist immer der Antrag auf einen Pflegegrad bei der Pflegekasse, denn ohne diesen Pflegegrad gibt es schlicht keine Leistung. Und dieser Antrag kann auch formlos gestellt werden, da reicht einfach ein Anruf oder ein kurzer Brief an die Pflegekasse.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wichtiger erster Punkt, erster Schritt. Oft sind sich Angehörige aber auch unsicher, ne, ob sie überhaupt Anspruch auf Leistung haben. Ne? Wenn die Mutter zum Beispiel nach einem Sturz nicht mehr so selbstständig ist wie früher, das vielleicht nur vorübergehend ist oder man das hofft, reicht das schon für so eine Beantragung zur Unterstützung von Pflege oder ist das normales Älterwerden, sage ich mal?
Das ist eine Frage, die ich tatsächlich öfter höre. Und die Antwort darauf ist, es geht nicht um das Alter oder bestehende Erkrankung, sondern um den Hilfebedarf im Alltag. Wenn also jemand regelmäßig Unterstützung braucht, zum Beispiel beim Aufstehen, beim Waschen und der Körperpflege, beim Einkaufen oder bei der Orientierung im Alltag, dann sollte man immer einen Pflegegrad beantragen. Selbst wenn man sich unsicher ist, die Pflegekasse prüft das und im schlimmsten Fall bekommt man einfach nur eine Ablehnung. Ich höre relativ oft die Bemerkung, dass Leute sagen, ja, ich bin ja krank. Warum kriege ich keinen Pflegegrad? Aber mit einer Erkrankung an sich hat es nichts zu tun. Es kommt also tatsächlich auf diese Hilfebedürftigkeit im Alltag an.
Genau, die kann ja durch Krankheit bedingt sein oder eben durch einen Sturz. Und das kann auch vorübergehend nur sein. Ne? Habe ich richtig verstanden?
Ja, das stimmt richtig.
Und das heißt also, auch wenn da noch am Anfang Unsicherheit besteht, hattest du vorhin gesagt, der wichtigste Schritt erstmal der Pflegekasse das melden, weil rückwirkend gibt es kein Geld.
Exakt, so ist es.
Okay, super. Ja, um nochmal aufs Geld zu sprechen zu kommen, welche Beträge geht's denn da so?
Das Pflegegeld, was man selbst bekommt, beträgt zwischen 347 Euro im Pflegegrad 2 und 947 Euro im Pflegegrad 5. Und die Mittel für Pflegesachleistungen, da reden wir gleich noch darüber, liegen zwischen 769 Euro im Pflegegrad 2 und 2299 im Pflegegrad 5. Also man merkt schon, im Pflegegrad 1 gibt es solche Leistungen hier noch nicht. Wenn dann also stationäre Pflege notwendig ist, also ein Pflegeheim, dann gibt es bei den Pflegegraden 2 bis 5 noch einen zusätzlichen Leistungszuschlag, der von der Aufenthaltsdauer im Pflegeheim abhängig ist. Im Pflegegrad 1 gibt es also weder Pflegegeld noch Pflegesachleistung.
Okay, den Unterschied hast du schon gesagt zwischen Pflegegeld und Sachleistung, da kommen wir später nochmal drauf. Okay, aber das heißt im Fazit, selbst wenn noch nicht alles klar ist, wo die Reise hingeht mit der Pflegebedürftigkeit, den Antrag sollte man möglichst frühzeitig stellen.
Unbedingt. Die Leistung gibt es erst ab dem Tag der Antragstellung und nicht schon rückwirkend. Und selbst wenn der Pflegegrad noch nicht feststeht, können hier schon erste Unterstützungen organisiert werden.
Okay, prima. Du hattest vorhin schon erwähnt, dass es dann, wenn man diesen Antrag gestellt hat, ja so eine Einteilung in Pflegegrade gibt. Ne? Und solche Pflegegrade sind für viele Menschen ja so ein Buch mit 7 Siegeln. Und wir haben auch geplant, aus dem Grund nochmal eine extra Folge später zu machen zum Thema Pflegegrade. Was ist das? Welche Unterschiede gibt es da? Wie beantragt man das? Und so weiter. Aber vielleicht kannst du hier schon mal ein bisschen weiterhelfen, kurz erläutern, was sind Pflegegrade? Was gibt es da?
Gerne. Hier gibt es die Pflegegrade 1 bis 5. Diese Einstufung folgt einem relativ komplexen System, bei dem sehr viele Fragen durchgegangen werden müssen. Das ist hier eine Spanne von Pflegegrad 1, das bedeutet eine geringe Beeinträchtigung, bis hin zum Pflegegrad 5, der dann sehr schwere Beeinträchtigungen mit besonderem Pflegebedarf umfasst. Das heißt, je höher der Pflegegrad ist, desto mehr Unterstützung zahlt die Pflegekasse auch, entweder als Geld, als Sachleistung oder beides in Kombination.
Und wenn ich dann so einen Pflegegrad beantragt habe und das wird abgelehnt, was passiert denn dann? Wie geht's denn dann weiter?
Da habe ich im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann gegen diesen ablehnenden Bescheid Widerspruch einlegen oder ich kann einige Zeit verstreichen lassen und dann einen neuen Antrag stellen. Viele Pflegegrade werden tatsächlich erst nach meiner Erfahrung im zweiten Anlauf bewilligt. Also da gibt es dann durchaus die Chance, dass man hier durch einen Widerspruch viel erreichen kann.
Okay, das ist gut zu wissen. Da gehen wir dann eben in der Extra-Folge zum Pflegegrad nochmal drauf ein. Wir haben auch auf unserer Webseite, das verlinken wir dann später in den Shownotes auch, noch ein paar nützliche Informationen, gerade zu dem Pflegegrad, den Pflegegradrechner und so weiter. Eine Frage, die sich, glaube ich, auch viele stellen, ist, muss die pflegebedürftige Person, die es geht, bei dieser Begutachtung alleine zurechtkommen?
Ganz im Gegenteil. Ich gebe immer den Tipp, dass Angehörige unbedingt dabei sein sollten, weil die den Alltag oft besser kennen und erklären können, wo tatsächlich Hilfe nötig ist. Und ein praktischer Tipp ist auch, dass man in solchen Begutachtungssituationen nicht den Held spielen sollte und dann irgendwelche Bewegungen oder Abläufe macht, die man im normalen Leben gar nicht mehr schafft. Also diese Begutachtung sollte tatsächlich den Alltag, wie es sich üblicherweise abspielt, widerspiegeln.
Ich kann mir vorstellen, dass das da auch deswegen vielleicht noch ja eine besondere Herausforderung ist, weil ja auch Pflegebedürftige, wenn dann jemand zur Begutachtung kommt, vielleicht ja sich besonders Mühe geben, ne? Oder dann auf die Fragen, können Sie das denn noch? Sagen, ja, natürlich kann ich das noch, aber in Wirklichkeit sieht das ganz anders aus, oder?
Das sieht in der Tat immer ganz anders aus. Also es ist meistens Scham oder ähnliche Beweggründe, die da dahinter stehen, dass man dann plötzlich Bewegungen macht, die man üblicherweise nicht mehr schafft. Und da sind auch die Begutachter relativ trickreich und sagen zum Beispiel, oh, da oben steht auf dem Schrank eine Vase, zeigen Sie mir die doch bitte mal. Und wenn man dem nachkommt, dann heißt es schon, man kann über Kopf greifen, man kann einfache Anweisungen verstehen, man kann sich im Raum orientieren und ähnliches. Und das gibt dann eigentlich schon überall Punktabzug.
Okay, und das kann ich als Angehöriger dann im Gespräch noch wieder versuchen zu relativieren, indem ich dann berichte, wie es in der Wirklichkeit, in der täglichen Situation aussieht.
Richtig. Also wie gesagt, es sollte die Wirklichkeit und das tägliche Leben widerspiegeln und nicht irgendeine Sondersituation. Davon hat der Pflegebedürftige dann nichts. Und das verfälscht einfach nur das Gutachten.
Okay, wichtiger Punkt. Gut, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, ne, was, glaube ich, relativ häufig, zumindest auch gerade am Anfang von einer Pflegebedürftigkeit steht, dass die Pflege von Angehörigen zu Hause selbst vorgenommen wird. Auch da ist ein Pflegegrad wichtig, weil es auch da finanzielle Unterstützung gibt. Welche sind das? Welche Unterstützung?
Da kann man in diesem Fall zuerst einmal das Pflegegeld beantragen. Das bekommt der Pflegebedürftige direkt auf sein Konto, wenn die Pflege zu Hause überwiegend von Angehörigen oder nahen Freunden übernommen werden. Und da kann ich auch mal kurz die Beträge nennen. Die sind im Pflegegrad 2 zum Beispiel 347 Euro im Monat, im Pflegegrad 3 599, im Pflegegrad 4 gibt es dann schon 800 Euro und bei Schwerstpflegebedürftigen im Pflegegrad 5 sind es tatsächlich 990 Euro im Monat, die da ausgezahlt werden.
Und das Geld, sagtest du, geht auf das Konto des Pflegebedürftigen?
Das ist richtig. Die Pflegebedürftigen können dann selbst entscheiden, wofür sie das Geld verwenden. Zusätzlich kann man als Pflegeperson auch noch Rentenversicherungspunkte erwerben, die dann die eigene Rente später erhöhen können. Das ist auch noch wichtig und wird oft vergessen.
Also das heißt, wenn die Pflegebedürftigen das Geld bekommen, dann ist es aber vielleicht häufig so, dass sie dann eben das Geld beispielsweise den Angehörigen, die die Pflege übernehmen, dann als Gegenleistung für die Unterstützung auch zukommen lassen.
Dieses Pflegegeld ist im Prinzip eine finanzielle Anerkennung, die man bekommen kann. Der Pflegebedürftige kann selbst entscheiden, was man damit macht. Und dann ist es eigentlich nur ein fairer und guter Gedanke, wenn man das an die Pflegeperson weiterreicht.
Muss dann irgendwo nachgewiesen werden, wofür das Geld dann auch tatsächlich ausgegeben wird?
Nein, das Pflegegeld ist nicht zweckgebunden. Es wird einfach nur dann ausgezahlt, weil jemand gepflegt wird und nicht gegen irgendwelche Quittungen. Also das ist einfach eine regelmäßige monatliche Leistung. Allerdings wird dann auch immer von der Pflegekasse regelmäßig geprüft, ob tatsächlich eine Pflege stattfindet. Das heißt, ob der Pflegezustand tatsächlich gut ist. Das ist immer stichprobenartig. Da kann man sich nicht darauf verlassen, wann das passiert. Aber solche Prüfungen werden durchgeführt.
Also das heißt, wenn ich zum Beispiel selbst meine Mutter pflege, dann darf ich, wenn sie es mir gibt, das Pflegegeld auch behalten.
Ja, so ist es. Der oder die Pflegebedürftige entscheidet selbst, was mit dem Geld passiert. Oft wird es dann eben in der Familie als Anerkennung für die Pflege benutzt.
Okay, das wäre das anfangs schon mal erwähnte Pflegegeld, über das wir jetzt gesprochen haben. Dann gehen wir doch mal rüber zu dem auch anfangs schon erwähnten Pflegesachleistungen, die eben auch je nach Pflegegrad dann unterschiedlich hoch sind. Was verbirgt sich dahinter?
Diese Pflegesachleistung gibt es entweder parallel oder alternativ zum Pflegegeld. Der Begriff ist etwas missverständlich, denn diese Pflegesachleistungen haben nichts mit Sachen zu tun, die man irgendwie bekommt. Hier erhält man aber Leistungen, die direkt von der Pflegekasse getragen werden. Das heißt, ich muss dafür nicht extra Geld in die Hand nehmen. Pflegesachleistungen bedeuten zum Beispiel, dass ein ambulanter Pflegedienst nach Hause kommt und dort Pflege, Betreuung oder Haushaltshilfen übernimmt. Und dieser Pflegedienst rechnet dann auch direkt mit der Pflegekasse ab. Und da gibt es dann auch monatliche Höchstbeiträge. Die liegen zum Beispiel bei Pflegegrad 2 bei 796 Euro und gehen hoch bis in Pflegegrad 5 bei 2.299 Euro.
Und damit werden dann sozusagen die professionelle häusliche Pflege oder auch der Pflegeheimplatz und so weiter, also dafür dient dieses Geld.
Genau so ist es.
Was passiert, wenn dann beispielsweise mehr Unterstützung fällig ist? Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen Pflegegrad 2, dann habe ich 796 Euro zur Verfügung und dann kommt ein ambulanter Pflegedienst, der ist aber teurer oder der macht letztendlich mehr, als mit von diesem Geld abgedeckt ist. Was passiert dann?
Das, was die Pflegekasse zahlt, sind ja immer Höchstbeträge und die sind nicht verhandelbar. Da kann man also nichts daran herumschrauben. Wenn irgendein Pflegedienst mehr verlangt, dann muss ich diese Differenz eben als Pflegebedürftiger selbst und aus eigener Tasche zahlen.
Muss ich denn dann das Geld, was der Pflegedienst beispielsweise bekommt, vorstrecken oder wie läuft da die Finanzierung?
Nein, die Pflegekasse rechnet das direkt mit dem Pflegedienst ab und man muss vorher nichts zahlen. Man bekommt aber eine Übersicht über diese Leistungen und Kosten, damit man selbst prüfen kann, was abgerechnet wurde. Und außerdem wird hier noch ein Pflegetagebuch geführt, in dem alle Schritte aufgeführt werden.
Ich glaube, ein Punkt in dem Zusammenhang, der vielleicht noch viele beschäftigt, ist die Frage beim Pflegedienst zu Hause. Wie ist das? Habe ich da ständig fremde Menschen im Haus? Ist das nicht irgendwie ungewohnt, auch für die Angehörigen und die zu Pflegenden selber? Wie funktioniert sowas? Wie läuft das ab?
Das muss nicht zwangsläufig so sein. Die Pflegedienste kommen nur so oft wie vereinbart ins Haus. Zum Beispiel eben einmal täglich oder nur morgens oder nur für bestimmte Tätigkeiten und Verrichtungen, die man hier zu leisten hat. Hier kann man sich also ohne Probleme mit dem Pflegedienst absprechen. Es kann natürlich sein, dass hier auch öfter mal die Pflegepersonen durchwechseln. Das heißt, wenn eine Urlaub hat, kommt dann eben die nächste. Aber der Erfahrung nach ist es dann doch immer die gleiche Pflegeperson, die zu einem ins Haus kommt. Also da kann man dann schon ein Vertrauensverhältnis aufbauen.
Und weil wir auch am Anfang darüber gesprochen haben, dass so die Pflegebedürftigkeit auch sich mal ändern kann. Das heißt, also die Pflegedienste reagieren dann auch flexibel darauf, ob mal mehr Unterstützung notwendig ist oder weniger Unterstützung?
In geringen Bandbreiten schon, aber wenn mehr Unterstützung notwendig sein sollte, dann wirken sie auch eher darauf hin, dass man irgendwann dann mal einen Antrag auf einen höheren Pflegegrad stellt. Die kennen sich aus und sind die Profis dafür. Darauf kann man sich dann auch ziemlich gut verlassen.
Okay, dann haben wir jetzt gesprochen über das Pflegegeld und die Pflegesachleistung. Kann man das auch gleichzeitig nutzen? Also wenn ein Teil der Pflege meinetwegen ich als Angehöriger übernehme und ein Teil wird eben über einen Pflegedienst dazu geholt, kann ich das kombinieren?
Ja, und das ist sogar sehr sinnvoll. Das sind diese sogenannten Kombileistungen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur 70% des zur Verfügung stehenden Betrags für die Sachleistung nutzt, dann bekommt man die übrigen 30% des Pflegegeldes zusätzlich ausgezahlt. Also so kann man im Prinzip beide Töpfe vollständig ausschöpfen. So kann man also eine professionelle Hilfe bekommen und die familiäre Unterstützung zusätzlich noch mit leisten.
Okay, das heißt, da kann ich so selber so ein bisschen auch vielleicht schauen und variieren, was kann ich übernehmen, was kann ich nicht übernehmen, und das führt mich zur nächsten Frage. Also wenn ich doch sage, ich übernehme die Pflege selbst, lohnt es sich dann überhaupt noch, einen Pflegedienst mal kommen zu lassen oder zu engagieren?
Ein Pflegedienst könnte dann sinnvoll sein, wenn man diese Tätigkeiten allein nicht schafft, weil sie körperlich zu schwer sind oder besondere Kenntnisse erfordern. Also zum Beispiel für das Duschen oder Baden, da braucht man meistens körperliche Kraft dazu. Für bestimmte medizinische Pflegen, also Injektionen, Verbände, Medikamentengaben oder ähnliches. Oder an Werktagen, wenn die Pflegeperson selbst werktätig ist und sich eben nicht um den Pflegebedürftigen kümmern kann. Also dadurch bleibt auch ein anteiliges Pflegegeld erhalten. Beispiele dafür wären zum Beispiel die Dekubituspflege oder das Setzen von Injektionen, die meisten Angehörigen wahrscheinlich fachlich überfordern würden.
Okay, das heißt, da kann man sich, das kann man kombinieren, da kann man sich Unterstützung oder auch Entlastung dann holen.
Hier sollte man sich auch am ehesten bei der Pflegekasse beraten lassen, was hier sinnvoll ist. Und auch der Pflegedienst selber kann hier sinnvolle Informationen dazu geben, wie weit meine persönlichen Möglichkeiten reichen und ab wann der Pflegedienst tatsächlich sinnvoll ist, um hier selbst tätig zu werden.
Gibt es da Erfahrungen, wie kurzfristig sind denn da Anpassungen und Änderungen möglich?
Das geht auf Absprache hin meistens sehr kurzfristig. Also innerhalb von wenigen Tagen lässt sich das meistens gut organisieren.
Okay, prima. Jetzt haben wir über die zwei hauptfinanziellen Unterstützungsleistungen gesprochen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten der Unterstützung, wenn ich jetzt zu Hause Pflege organisiere oder selber übernehme?
Ja, da gibt es noch den sogenannten Entlastungsbetrag. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, dass es Pflegegeld und Pflegesachleistungen erst ab Pflegegrad 2 gibt. Und diesen Entlastungsbetrag, den bekomme ich schon ab Pflegegrad 1. Also alle Pflegebedürftigen von Pflegegrad 1 bis 5, die zu Hause leben, das ist wichtig, also nicht in stationärer Pflege, haben Anspruch auf zusätzliche 131 Euro im Monat zusätzlich zu allen Leistungen. Und dieser Betrag ist gedacht, um Angehörige zu entlasten, zum Beispiel durch Haushaltshilfen, Einkaufsunterstützung, Betreuungsangebote wie die Nachbarschaftshilfe, Tagespflege oder teilweise auch die Kurzzeitpflege. Und hier gilt, das ist wichtig zu wissen, das Kostenerstattungsprinzip. Das heißt, man muss hier die Rechnung sammeln und dann später bei der Pflegekasse einreichen.
Okay, das wird also nicht wie das Pflegegeld dann einfach pauschal ausgezahlt, sondern da wird erstattet. Oder kann ich mir das doch auch im Vorfeld irgendwie einfach auszahlen lassen?
Nein, das ist einfach das Erstattungsprinzip. Das heißt, man nutzt die Leistung, als zweites reicht man die Rechnung ein und danach bekommt man von der Pflegekasse das Geld zurück.
Und wenn ich das Geld nicht nutze, also wenn in einem Monat beispielsweise nichts anfällt, wofür ich dann Rechnung habe, die ich einreichen kann, verfällt dann das Geld?
Ja, das verfällt allerdings nicht sofort. Nicht genutzte Beträge werden im laufenden Jahr angespart. Das ist wie so ein Extrakonto. Und diese können bis Ende Juni des Folgejahres genutzt werden. Aber danach verfällt es dann auch. Und deswegen sollte man regelmäßig prüfen, ob man hier noch einen übrigen Anspruch hat.
Okay, super. Ich hatte noch ein Thema, über das wir, glaube ich, dann in diesem Zusammenhang noch kurz sprechen sollen. Was, nehme ich mal an, auch viele Pflegende umtreibt. Ne? Das ist nämlich die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Wie sieht es da aus? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass ich, wenn ich arbeite, dann ja mehr Zeit bekomme oder wie auch immer, dass ich Pflege zumindest vorübergehend vielleicht auch zu Hause organisieren kann?
Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Viele Angehörige schaffen das ja nicht einfach neben einer Vollzeittätigkeit dann auch noch die Pflege zu realisieren. Und da gibt es mehrere gesetzliche Regelungen. Zum einen wäre da diese kurzzeitige Arbeitsverhinderung zu nennen. In dieser bekommt man dann bis zu 10 Tage sofort vom Arbeitgeber frei und man erhält Pflegeunterstützungsgeld, was immerhin 90% vom letzten Netto beträgt. Als zweites hätten wir da die Möglichkeit einer Pflegezeit. Hier kann man bis zu 6 Monate frei bekommen, ganz oder teilweise. Und zusätzlich kann man hier noch ein zinsloses Darlehen vom Staat bekommen, um sich dadurch finanzieren zu können. Und als drittes wäre hier die Familienpflegezeit zu nennen. Hier kann man bei seinem Arbeitgeber die Möglichkeit erhalten, bis zu 2 Jahre lang in Teilzeit zu arbeiten und muss dafür eine Mindestarbeitszeit von 15 Stunden pro Woche aufbringen. Und die restliche Zeit, die man dadurch gewonnen hat, kann man dann für die Pflege zu Hause nutzen.
Okay, das klingt ein bisschen kompliziert. Das muss man sich dann vermutlich, wenn es soweit ist, nochmal in Ruhe anschauen. Aber wichtig zumindest schon mal zu wissen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, ne? Da auf die Pflegebedürftigkeit dann flexibel zu reagieren.
Das sind auch echte Möglichkeiten, die man tatsächlich in der Praxis gut nutzen kann. Und wichtig ist hier einfach, dass man die Fristen einhält und auch möglichst früh mit dem Arbeitgeber und der Pflegekasse spricht, damit sich beide darauf einstellen können. Also insbesondere der Arbeitgeber muss ja auch bei Zeiten Bescheid wissen. Da sind wirklich Fristen sehr, sehr relevant.
Okay, das heißt, in diesen Fällen ist der Arbeitgeber der Ansprechpartner für mich. Muss ich den Arbeitgeber denn prinzipiell über die Pflegesituation zu Hause informieren?
Das sind dann Sachen, die den Arbeitgeber im Prinzip nichts angehen. Man muss ihm nur Bescheid sagen, dass die Situation einer kurzzeitigen Pflege vorliegt, aber nicht, was da genau dahinter steht. Das interessiert ihn weniger. Aber je früher man das anspricht, desto besser lassen sich dann die Lösungen dafür finden.
Du hattest vorhin gesagt, bei der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung, den 10 Tagen, ne, da gibt es dann 90% vom Netto als Geld sozusagen. Aber bei den anderen Angeboten, wie sieht das da aus? Kriege ich da während der Pflegezeit, wenn ich die Arbeit reduziere oder sein lassen muss, denn überhaupt von irgendwoher Geld?
Der Arbeitgeber zahlt hier üblicherweise nichts weiter, aber hier habe ich die Möglichkeit, ein zinsloses Darlehen vom Staat zu bekommen. Und die soziale Absicherung, also über Krankenkasse, Rentenversicherung und Ähnliches, bleibt oft trotzdem bestehen.
Vielleicht können wir dann noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, gerade was auch so dieses Darlehen und die soziale Absicherung angeht. Wann und wo kann ich das denn bekommen, beantragen? Kannst du da noch ein paar Hinweise geben?
Ja, ein zinsloses Darlehen kann man beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, kurz BAFZA, bekommen. Über die Pflegekasse erhält man dann auch einen Antrag auf die Fortzahlung der Krankenkassen- und Rentenbeiträge. Also hier ist es auch sehr wichtig, bei der Pflegekasse einen Antrag zu stellen, damit man hier auch die notwendigen Rentenpunkte selbst gutgeschrieben bekommt. Und das kann pro Monat bis zu einem Unterschiedsbetrag von 30 Euro für die eigene Rente ausmachen. Also es lohnt sich.
Okay, jetzt haben wir schon so, glaube ich, die größten finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten besprochen. Wir haben die Möglichkeit der Arbeitsreduzierung besprochen. Vielleicht zum Schluss nochmal, welche Hilfen, welche Leistungen gibt es denn noch, von denen ich wissen solle?
Ja, es gibt tatsächlich noch weitere Unterstützungsangebote, die wirklich hilfreich sind. Wie zum Beispiel die Pflegehilfsmittel, die bekomme ich eben auch schon ab Pflegegrad 1. Das wären zum Beispiel ein Pflegebett, ein Duschstuhl, ein Hausnotruf oder ähnliches. Und zweitens die Verbrauchsmittel, die mit einem Betrag von bis zu 42 Euro pro Monat von der Pflegekasse bezuschusst werden.
Da hätte ich direkt noch eine kurze Nachfrage. Dieses Pflegebett und Duschstuhl und so weiter, das wird komplett übernommen von den Kassen?
Das wird komplett von den Pflegekassen übernommen, richtig. Dann habe ich die Möglichkeit einer Kurzzeitpflege. Das wird dann relevant, wenn die Pflege zu Hause vorübergehend nicht möglich ist. Also beispielsweise dann, wenn die pflegenden Angehörigen selbst gerade mal krank oder im Urlaub sind. Dafür gibt es den sogenannten gemeinsamen Jahresbetrag. Das ist relativ neu. Und hier habe ich dann 3.539 Euro pro Jahr für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zusammen zur Verfügung. Und die kann ich dann pro Jahr aufbrauchen. Die Unterkunft und die Verpflegung für die Kurzzeitpflege, das sind die sogenannten Sowieso-Kosten. Die muss man meistens selbst zahlen. Aber teilweise ist das auch über den Entlastungsbetrag zu finanzieren. Und zusätzlich kann man auch die Tages- und Nachtpflege in Anspruch nehmen. Die gibt es dann für die Pflegegrade 2 bis 5. Die sind zusätzlich zum Pflegegeld und zu den Sachleistungen nutzbar und entlastet Angehörige spürbar. Also dann, wenn der Pflegebedürftige dann eben den ganzen Tag in einer stationären Einrichtung sich befindet, dort gepflegt und verköstigt wird und abends wieder nach Hause kommt. Oder der entgegengesetzte Fall, wenn jemand wirklich nachts unruhig ist, schwer schlafen kann und da Beobachtung braucht, dann nehme ich die Nachtpflege in Anspruch.
Okay, diese Pflegehilfsmittel, die du vorhin erwähnt hattest, muss ich die selber besorgen und bekomme das Geld dann zurück oder wie funktioniert das?
Nein, diese Pflegehilfsmittel, die organisiert die Pflegekasse. Also die kümmern sich dann auch um die Lieferung, um die inhaltliche Anpassung, wenn man da andere Bedürfnisse hat oder eben auch um die Wartung, wenn es um bestimmte Sachen wie zum Beispiel das Pflegegeld oder den Treppenlift oder ähnliches geht.
Und bei den Verbrauchsmitteln, die du erwähnt hast, die dann bis 42 Euro monatlich da bezuschusst werden, wie läuft das da? Bekomme ich die? Muss ich da eine Rechnung einreichen, nachdem ich die selber gekauft habe? Wie ist das?
Das sind Pflegehilfsmittel zum Verbrauch und diese werden, wie schon erwähnt, mit 42 Euro pro Monat bezuschusst und hier muss ich keine Zuzahlung leisten. Das sind zum Beispiel wirklich Handschuhe, Desinfektionsmittel, Unterlagen oder ähnliches, die man wirklich nur ein-, zweimal verwendet und dann wegwirft.
Und da reiche ich die Rechnung ein oder...
Da reiche ich entweder die Rechnung ein oder ich organisiere das direkt über die Pflegekasse und sage, ich brauche irgendein Pflegepaket, das ich zur Verfügung habe. Das sind meine Anforderungen. Was könnt ihr mir dafür liefern?
Okay. Wir gehen nochmal kurz, glaube ich, auf diese Kurzzeit- und Tagespflege, die du eben erwähnt hast, ein. Das scheint mir doch tatsächlich ein echt gutes Entlastungsangebot zu sein. Also wann, vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen, sind solche Angebote wie Kurzzeit- und Tagespflege tatsächlich nochmal besonders sinnvoll?
Ich weiß, dass viele Angehörige, die Pflege sehr ernst nehmen und sich dort sehr selbst aufopfernd beibringen. Aber teilweise ist es dann auch mal nötig, dass diejenigen selbst mal in den Urlaub gehen oder es passiert, dass sie selbst krank werden. Und dafür ist dann eben die Kurzzeitpflege da. Die kann man zum Beispiel direkt nach Krankenhausaufenthalten einsetzen, eben wenn der Angehörige Urlaub braucht oder in besonderen Krisensituationen. Und die Tages- und Nachtpflege, die würde ich dann in Betracht ziehen, wenn die Angehörigen eben selbst arbeiten müssen und nur eingeschränkt Zeit haben. Zum Beispiel bei Demenz, das kennt man ja, wenn da zum Beispiel Weglaufdemenzen bestehen oder ähnliches. Oder zur sozialen Aktivierung, das heißt, wenn die Pflegebedürftigen einfach mal wieder unter andere Menschen kommen müssen und andere oder neue Eindrücke brauchen. Also ganz wichtig, diese Tagespflege kürzt weder das Pflegegeld noch die Sachleistung. Das wissen viele Verbraucher einfach bisher noch nicht.
Also das heißt ganz konkret, das Pflegegeld geht nicht verloren, wenn beispielsweise meine Mutter dann einmal in die Tagespflege geht.
Richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Tagespflege wird immer zusätzlich gezahlt und nicht angerechnet.
Eine Frage dann sicher noch, was mache ich, wenn ich mir ein Eigenanteil, der ja dann in der Regel auch besteht, wenn ich mir das nicht leisten kann. Und einfach durch die ganzen Unterstützungsleistungen die effektiven Kosten nicht gedeckt sind.
Ja. Solche Eigenanteile fallen leider immer an. Also, dass man bei einer Pflege vollständig auf Null herauskommt, das sollte man in der Regel nicht mehr erwarten. Und deswegen sollte man zuerst einmal schauen, ob noch etwas von diesem Entlastungsbetrag übrig ist, den ich bereits vorhin erwähnt habe. Und wenn das immer noch nicht ausreicht, dann unbedingt Kontakt zum zuständigen Sozialamt aufnehmen und dort auch bei Zeiten einen Antrag stellen, damit dort Fehlbeträge eventuell auch ausgeglichen werden. Also, niemand muss die Pflege aus finanziellen Gründen ganz alleine stemmen. Das ist teilweise auch gar nicht möglich.
Okay, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man sich da nicht total aufreiben muss, sondern dann tatsächlich nochmal nach Unterstützung gucken kann. Ich glaube auch in dem Zusammenhang noch ein wichtiger Punkt, ich höre das auch im privaten Umfeld immer wieder, dass viele Familien ja auch Pflegekräfte aus dem Ausland engagieren, ne? Ja, man muss sich um Angehörige kümmern und hat dann Angebote, da gibt es ja auch Agenturen oder man organisiert das privat, dass eben ausländische Pflegekräfte zu mir nach Hause kommen. Was kannst du uns dazu noch sagen?
Solche Pflegekräfte werden von der Pflegekasse leider nicht gefordert. Die müssen also zu 100% aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die Kosten dafür liegen derzeit durchschnittlich bei circa 2.500 bis 3.500 Euro monatlich. Und dann können zusätzlich noch Kosten anfallen für An- und Abreise, Verpflegung, Internetzugang oder Ähnliches.
Okay, das kann also dann nochmal ganz schön teuer werden. Was bekomme ich dafür, beziehungsweise wann kann das denn sinnvoll sein, dass ich so etwas selber bezahle?
Das ist vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn man weiterhin zu Hause gepflegt werden will, aber ständig fremde Hilfe braucht. Also zum Beispiel dann, wenn ein Ehemann mit der Pflege seiner Frau alleine überfordert ist und wenn er sich diese Ausgabe einer Pflegehilfskraft leisten kann. Bei dieser Entscheidung für eine ausländische Hilfskraft muss man aber auch einplanen, dass auch für diese Hilfskräfte die üblichen Arbeitszeiten gelten. Es handelt sich ja ausdrücklich um Pflegehilfskräfte. Also diese sind nicht mit den examinierten deutschen Kranken- oder Altenpflegekräften vergleichbar, was die Ausbildung angeht. Eine Fachkrankenpflege oder Spezialpflege kann man hier also nicht erwarten.
Das ist ja häufig dann, habe ich auch gehört, dann so eine Art, naja, 24-Stunden-Betreuung. Ne? Die Pflegekräfte, die man dann da engagiert, die wohnen möglicherweise auch bei den zu Pflegenden. Wie sieht's da aus? Was ist das eigentlich in Ordnung, sage ich mal, Leute 24 Stunden zu beschäftigen?
Das würde man sich vielleicht wünschen, aber das ist tatsächlich nicht möglich, weil so eine 24-Stunden-Betreuung durch eine einzige Person nicht legal möglich ist. Also das kann man sich ganz einfach vorstellen. Kein Arbeitnehmer kann 24 Stunden am Arbeitstag zur Verfügung stehen und kann immer schaffen. Das ist also einfach nicht machbar. Die tägliche Arbeitszeit von solchen Haushaltshilfen an Werktagen darf nicht mehr als 8 Stunden betragen und bei Wochenarbeitszeit dürfen 48 Stunden nicht überschritten werden. Auch wer so eine Hilfskraft einstellt, sollte im Rahmen eines Pflegemixes die Pflege und Betreuung auf mehrere Schultern verteilen, also auf diese Pflegehilfskraft und das, was man selbst tun kann, sollte man auch noch selbst weiterhin übernehmen. Und wenn die Angehörigen sich in der Pflege durch eine zusätzliche Hilfskraft unterstützen lassen und dadurch niemand überlastet wird, kann das tatsächlich eine gute Lösung sein. Und wenn die Angehörigen die Pflege nicht mit übernehmen wollen oder können, dann ist eine Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung, also ein stationäres Pflegeheim, in vielen Fällen allerdings die bessere Lösung.
Okay, was ich mitnehme, ist, es gibt viel Unterstützungsleistung. Es ist, wirkt ein bisschen kompliziert. Da muss man sich, glaube ich, schnell dann darum kümmern und etwas beantragen. Es gibt viele Möglichkeiten, Pflege zu organisieren, die wir jetzt schon angerissen haben. Björn, wenn du jetzt Angehörigen von Pflegebedürftigen 3 Tipps mitgeben dürftest, was würdest du denen sagen? Welche wären das?
Als erstes natürlich mal, dass man die Anträge frühzeitig stellt. Im schlimmsten Fall, wenn der Anspruch noch nicht gegeben ist, bekommt man einfach eine Ablehnung. Aber hier sollte man wirklich schon vorarbeiten. Und als zweites ist es auf jeden Fall wichtig, Beratung in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel bei den Pflegekassen selbst oder eben auch bei uns, der Verbraucherzentrale. Und drittens, man sollte eigene Grenzen ernst nehmen und auch wissen, was man leisten kann oder nicht. Die Pflege ist kein Einzelkampf und man sollte wirklich nur das tun, was man auch tatsächlich schafft und auf Dauer leisten kann.
Ich glaube, das können wir als gutes Schlusswort einfach mal so stehen lassen. Björn, vielen Dank, dass du hergekommen bist für das Gespräch und für die vielen wichtigen Informationen.
Danke für die Einladung.
Ja, wir werden wie immer alle wichtigen Informationen zu diesem Thema noch, ne, wir haben da auf der Webseite einiges zum Thema in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Sie finden das aber auch allgemein auf unserer Internetseite www.vz-bw.de. Die Folge hier und andere finden Sie auch dort unter www.vz-bw.de/podcast. Podcast. Wenn Sie Fragen, Kritik haben, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an online@vz-bw.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast, erzählen Sie es weiter, lassen Sie eine Bewertung da und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.